Herzlich willkommen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen den Gottesdienst beginnen mit einem Präludium. Da wollen wir uns auf Gott einstellen, innerlich zur Ruhe kommen, dass wir auf Gottes Wort hören können, gemeinsam ihn anbeten. Dazu jetzt das Instrumentalstück. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im 1. Timotheusbrief, 2. Kapitel, Vers 2, da heißt es: So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten. Beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt. Paulus sagt, die Regierenden, wir sollen sie in unsere Gebete mit einschließen. Und das ist ja immer auch eine Geste der Nächstenliebe. Wer wirklich von Herzen für jemanden betet, der zeigt dadurch Zuneigung, der zeigt dadurch Offenheit und Liebe für diese Person, für die er betet. Ich kann mir vorstellen, dass das den Christen damals nicht leicht fiel, solche Worte von Paulus zu hören. Denn wer waren denn diese Herrschenden und die anderen Menschen in führender Stellung? Zum Beispiel ein gewisser Pontius Pilatus, der hatte mal eben Jesus Christus ans Kreuz nageln lassen. Oder ein gewisser Statthalter mit Namen Felix, der hatte Paulus festnehmen lassen und verhört und dann hat er so ein bisschen einen auch freundlich getan, aber hat ihn nachher doch wieder nach Rom geschickt. Und da sitzt nun Paulus im Gefängnis wegen der römischen Justiz und schreibt an seinen Freund Timotheus und sagt deiner Gemeinde, sie soll beten für die Herrschenden. Schließ sie ein in deine Gebete. Also, wir sollen für unsere Regierung beten, wir sollen sie auch in gewisser Weise positiv sehen, ja, liebevoll auf sie schauen. Was natürlich nicht bedeutet, dass wir alles gutheißen sollen, was sie machen. Ja, man kann und man muss kritisch sein gegenüber einer weltlichen Regierung. Eine weltliche Regierung kann niemals geistlich gesehen das Richtige tun oder immer das Richtige tun. Aber beten. Das sollen wir für unsere Regierung und ganz besonders natürlich heute am Wahlsonntag, wo die Wahl ansteht. Wenn wir das so tun und für unsere Regierung beten, dann dürfen wir wissen, dass heute Abend nicht ein Kanzler vom deutschen Volk gewählt wird. Das ist natürlich, auf den ersten Blick ist das so, aber letztendlich ist es immer Gott, der entscheidet, wer regiert. Und das heißt nicht, dass der Kanzler, der denn da heute Abend rauskommt, ein bekehrter Christ sein muss. Wird er mit aller Wahrscheinlichkeit nach nicht sein. Und er wird auch nicht Freikirchen besonders fördern und versuchen, Deutschland zu missionieren. Aber wir dürfen wissen, dass Gott seinen Plan hat. Auch mit Deutschland, auch mit der Regierung, die jetzt ins Amt gewählt wird. Und dass das alles letztendlich seinem Ziel, seinem Zweck, seinem Plan dienen muss. Ohne dass die das wissen, die da gewählt werden, aber Gott hat trotzdem seine Hand im Spiel. Und was wir auch wissen dürfen, ist, dass jede menschliche Regierung immer die Macht von Gott zeitlich begrenzt erhält. Also wenn du heute Abend vorm Fernseher sitzt und denkst, oh, genau das habe ich mir nicht gewünscht, dass der da vorne ist. Ich wollte den anderen haben oder ich wollte am liebsten gar keinen von denen haben. Sei getröstet, denn diese Macht ist rein zeitlich bedingt. Gott gibt diese Macht einmal kurz und dann nimmt er sie wieder. Und letztendlich wird er sein Reich durchsetzen. Am Ende wird Jesus nicht nur Bundeskanzler sein, sondern Herrscher der ganzen Welt. Darauf steuern wir zu und das ist die letztendliche Gewissheit. Ganz egal, wie die heutige Wahl ausgeht. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt. Das wollen wir jetzt machen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir in einem Land leben, wo wir uns frei versammeln können, wo wir unseren Glauben leben dürfen. Ja, es gibt gesellschaftlichen Druck vielleicht manchmal, es gibt Medien, die uns nicht gefallen, wo Stimmungen verbreitet werden, die uns Sorgen machen, ändert aber nichts an der Tatsache, dass hier noch viel erlaubt ist und viel, viel Freiheit ist, ganz besonders im Vergleich zu anderen Ländern. Und dafür wollen wir dir danken, dass du uns das schenkst. Und wir wollen jetzt diese Wahl, die heute ansteht, in deine Hände legen. Du hast deinen Plan, du weißt, wen du da vorne haben möchtest. Nicht, weil er vielleicht sich offen zu dir bekennt, sondern weil du da deine Wege, auch verborgenen Wege hast. Und du wirst alles führen und leiten. Und wir danken dir, dass wir letztendlich niemals unter der Herrschaft von irgendwelchen Menschen stehen, sondern wir stehen unter deiner Herrschaft. Und wir erkennen diese Herrschaft jetzt im Verborgenen und wissen, dass sie einmal offenbar sein wird, wenn du, Herr Jesus, als König der Welt wiederkommen wirst. Dafür wollen wir dich loben und preisen. Amen. Lasst uns Gott gemeinsam anbeten mit einem alten Kirchenlied. Großer Gott, wir loben dich. Ich möchte alle Gäste nochmal ausdrücklich willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid, schön, dass Sie da sind. Wir haben immer einen Grußteil im Gottesdienst, also wenn jemand Grüße von einer anderen Gemeinde mitgebracht hat oder auch von Freunden der Gemeinde grüßen möchte, jetzt ist die Möglichkeit. An dieser Stelle hätte ich sonst den Gastredner des heutigen Tages begrüßt und vorgestellt. Das muss leider ausfallen, weil Joachim Klotz, ein ehemaliger Bibelschullehrer aus Brake, der ist krank geworden kurzfristig und deswegen kann er hier natürlich auch nicht im Gottesdienst sein. Aber die Geburtstagskinder möchte ich grüßen. Letzte Woche hatten Geburtstag Nina und Justus. Wir wünschen dir Gottes Segen, Gottes reichen Segen für dein neues Lebensjahr. Und wir grüßen dich mit Psalm 66, Vers 20. Da heißt es, gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Die Kinder können jetzt in ihre Gruppen gehen, Sonntagsschule, aber bevor ihr losstapelt, noch mal ganz kurz warten, denn wir wollen für euch beten. Lieber Vater, wir danken dir für unsere Kinder, für die vielen Kinder, die wir haben. Ich danke dir, dass du sie alle lieb hast und kennst und ich danke dir auch für unsere Sonntagsschule, wo sich Geschwister bereit erklären, auf diese Kinder an, nicht nur aufzupassen, sondern ihnen auch mit Liebe zu begegnen und von deinem Evangelium etwas weiter zu sagen. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest jetzt in ihrer Stunde. Amen. Jetzt könnt ihr nach unten gehen. Und wir machen weiter mit Informationen aus dem Gemeindeleben. Am Erntedank, 10. Oktober, da sammeln wir für die Hilfsorganisation GAIN. Das ist eine evangelikale Hilfsorganisation. Dahin geht die Erntedankkollekte. Und wir hatten die Gelegenheit, jemanden zu organisieren, der diese Arbeit einmal vorstellt, nämlich das ist Ellen, die arbeitet bei GAIN und sie stellt uns jetzt einmal vor, was diese Hilfsorganisation macht und dann Sonntag in 2 Wochen am Erntedank, dann sammeln wir dafür die Kollekte ein. Ellen, kommst du nach vorne?
Guten Morgen. Für diejenigen, die mich nicht mehr kennen, ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, Ellen Sasse, geborene Rode und wohne inzwischen in Gießen mit meinem Mann und 2 Kindern. Und ich arbeite seit 2014 bei der Hilfsorganisation GAIN, Global Aid Network, und werde jetzt ein paar Sachen dazu sagen, damit ihr auch wisst, wofür an Erntedank gesammelt wird. Ich werde erstmal was dazu erzählen, was wir so machen und gehe dann nochmal auf die Organisation selbst ein. Als Hilfsorganisation, klar, helfen wir Menschen in Not. Und zum Beispiel tun wir das in Armenien, das ist eins unserer Hauptprojekte. Wir haben viele Projekte in Osteuropa. Und ihr seht hier einen Wohncontainer, in der hat eine Familie mit ihren 3 Kindern gewohnt. Die hatten sich das so hergerichtet, dass sie da leben konnten. Und dann hat aber ein reicher Mann das Grundstück aufgekauft und sie wussten, sie müssen bald raus und wussten aber nicht, wohin. Der Mann hatte von dem wenigen Geld, was er verdient hat, noch diesen Wasseranschluss finanziert. Ja, aber sie mussten raus. Und zum Glück haben sie unseren Partner in Armenien kennengelernt. Und der konnte ihnen ein Bauteam von uns, von GAIN aus Gießen vermitteln. Also wir haben von Gießen aus Ehrenamtliche geschickt, die ein Steinhaus aufgebaut haben auf dem Gelände unseres Partners. Man sieht jetzt nicht das Haus, aber das ist die Familie. Und ja, natürlich haben sie sich gefreut, dann in einem richtigen Haus wohnen zu können. Als ein Beispiel, wie wir helfen. Ja, wir helfen auch in Katastrophen- und Krisengebieten. Und zwar bilden wir ehrenamtlich aus, die Lust drauf haben. Hier seht ihr ein Team bei einem Trainingscamp, das jedes Jahr stattfindet. Und bei Bedarf schreiben wir alle an und es melden sich idealerweise welche, die dann in das Land fahren können. Zum Beispiel in den Irak 2014, als der IS dort eingefallen ist und viele Leute flüchten mussten. Wir helfen dort mit Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln, Kleidung, alles, was gebraucht wird. Auch dort hatten wir einen Partner vor Ort, der uns das dann genau sagen konnte, was gebraucht wird. Außerdem ein großer Bereich von uns, wir vermitteln Patenschaften, zum Beispiel zu Kindern in Haiti, Kinder in Uganda, Holocaust-Überlebende in Israel, Familien in Armenien und für Kinder und Frauen in Indien. Wir legen viel Wert darauf, dass wir ein Mitmachhilfswerk ist. Das ist vielleicht auch ein bisschen speziell an uns. Zum Beispiel sammeln und kann man Schulranzen sammeln und packen, also gebrauchte Schulranzen neu packen und bei uns abgeben. Oder auch Hilfsgüter wie Kleidung oder sogar Möbel. Und wer es etwas spezieller mag, kann sogar in eins unserer Projektländer reisen. Da bieten wir jedes Jahr feste Reisen an. Oder man kann sogar seinen Hauskreis um sich sammeln und uns anfragen und dann irgendwo hinreisen, zum Beispiel einen Baueinsatz machen oder ähnliches. Nochmal jetzt zur Organisation selbst. GAIN heißt Global Aid Network, globales Hilfsnetzwerk auf Deutsch. Wir sind global, weil wir in über 50 Ländern der Welt helfen. GAIN gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch USA, Kanada, England und noch ein paar mehr. Hilfe ist klar, habe ich eben schon vorgestellt. Und wir arbeiten mit einem großen Netzwerk von Leuten zusammen. Einmal die Ehrenamtlichen, die ich eben auch schon erwähnt habe. Dann noch Firmen, die uns Sachspenden geben, wertvolle Sachspenden. Und in den Ländern, wo wir Projekte haben, haben wir immer eine andere Hilfsorganisation vor Ort, einen christlichen Partner, mit dem wir eng zusammenarbeiten und die wir auch regelmäßig besuchen und die unsere Werte teilen. Hier seht ihr mal unser Team, das ist schon bis ein paar Jahre alt, ich bin noch nicht dabei. Wir sind in Gießen ca. 30 hauptamtliche Mitarbeiter und in ganz Deutschland gibt es um die 150 Sammelstellen für Hilfsgüter oder Schulranzen. Ihr könnt euch gerne an meine Mutter wenden, die kann euch da weiterhelfen. Unser Leitmotto ist ein Text aus der Bibel, aus Jesaja. Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt, verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden verheilt und eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit beschließen den Zug. Redet ihr zu mir, werde ich antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Nach Jesaja 58, Vers 7 bis 9. Oder auch aus dem Talmud unser Leitspruch, wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Auf der Website hier findet ihr nähere Informationen. Ich habe vorne im Foyer, in dem Ecktisch hier vor den Pinnwänden auch viele Flyer ausgelegt, wo ihr mehr Informationen findet zu allen möglichen Sachen. Und für die Jüngeren unter euch, wir sind auch auf Instagram oder für die Mittelalten auf Facebook, genau. Ja, vielen Dank. Also ich freue mich sehr, dass ihr die Kollekte dafür einsammelt. Danke dafür.
Ja, vielen Dank, Ellen. Dann liegt der Gemeindebrief in euren Fächern. Wichtige Informationen aus dem Gemeindeleben findet ihr da. Eine Andacht von Volker. Also ich würde es mir nicht entgehen lassen, da mal reinzuschauen. Dann haben wir in den nächsten Wochen so einiges auf dem Zettel. Ich gehe das mal durch chronologisch. Gemeindestunde ist am Dienstag, 28. Also das ist in 2 Tagen. Und dann nehmen wir 10 Geschwister in unsere Gemeinde auf. Das ist doch ein Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. 4 davon lassen sich taufen, 6 sind schon getauft und wollen so aufgenommen werden. Und gerade durch diese Zweiteilung, die wir ja immer haben, wisst ihr wahrscheinlich gar nicht, wer das ist oder wie die zum Glauben gekommen sind. Und das ist Dienstag die Gelegenheit, sich das mal in Ruhe anzuhören, wie die zum Glauben gekommen sind. Davon geben sie nämlich Zeugnis. Also den Termin empfehle ich euch. Dann möchte ich herzlich einladen zum Infostand. 2. Oktober, das ist jetzt der Samstag. Das Ganze startet um 10 Uhr mit Gebet in der Gemeinde. Da trifft sich das Infostand-Team und dann geht es nach draußen. Und ja, ihr ladet oder wir laden dann Leute zu Jesus ein. Also 2. Oktober, 10 Uhr hier in der Gemeinde geht's los. Am nächsten Tag dann, wir sind jetzt beim 3. Oktober, findet die Taufe statt. Ich habe gesagt, wir haben insgesamt 4 Täuflinge und wir haben das klug gelöst, wie ich finde. Und zwar haben wir gesagt, 2 werden im 1. Gottesdienst getauft und 2 im 2. Das heißt, ihr kommt voll auf eure Kosten hier im 2. Es werden 2 getauft und ja, das wird eine wunderbare Sache. Kollekte sammeln wir wie üblich für die Missionare. Das ist ja der 1. Sonntag im Monat. Dafür gibt es die Kollekte. Jetzt wäre am 3. Oktober eigentlich Erntedank, so traditionell. Und das haben wir um eine Woche verschoben, was ja keinen Sinn macht. Erntedank und Taufe, das wäre ein bisschen zu viel. Also Erntedankfest ist am 10. Oktober. Und da haben sich Petra und Reinhard dankenswerterweise bereit erklärt, den Gabentisch zu gestalten und zu dekorieren. Das heißt, die sind am 9. Oktober, also am Samstag davor, hier in der Gemeinde, dekorieren den Tisch. Und wenn ihr schöne große Kürbisse habt, ja, oder orangene Mohrrüben mit diesen grünen Blättern dran und so, sowas so schön aussieht, dann bringt das doch in die Gemeinde, dann können die das so ein bisschen dekorieren. Wie gesagt, am 9. Oktober, Samstag um 10 Uhr sind die da. Unser Erntedankopfer sammeln wir dieses Jahr für die Organisation GAIN ein. Das ist eine evangelikale Hilfsorganisation. Und wenn ihr Näheres über diese Organisation erfahren möchtet, im Foyer ist ein extra Tisch aufgestellt und da liegen die Flyer von dieser Organisation aus. Da könnt ihr euch informieren. Und für diese Organisation GAIN sammeln wir dann unser Erntedankopfer am 10. Oktober ein. Dann möchte ich nochmal hinweisen, und das ist jetzt auch wirklich die letzte Ansage, dann möchte ich hinweisen auf den Besuchssonntag, der ist ebenfalls am 10., also Erntedanksonntag. Besuchssonntag bedeutet ja, dass wir euch, oder die wollen, zusammenwürfeln zu Kaffeerunden. Also man lädt sich nicht die Leute ein, die man sowieso schon gut kennt, sondern man trägt sich da hinten in die Liste ein, entweder als Gastgeber oder als Gast. Und dann mixen wir da interessante Kombinationen zusammen und dann sitzt man mal bei jemandem im Wohnzimmer, den man sonst vielleicht nicht so kennt oder nicht so die Gelegenheit hatte, mit ihm irgendwie Gespräche zu führen. Und das ist eine sehr spannende und gewinnbringende Sache. Also wenn ihr daran teilnehmen wollt, tragt euch da ein in die Liste. Besuchssonntag, 10. Oktober. Das Kaffeetrinken wird dann um 15:30 Uhr sein. Kollekte, ihr kennt das, wird am Ausgang eingesammelt, diesen Sonntag für unsere Gemeinde. Gut, jetzt haben wir aber genug gehört. Ich könnte jetzt mal ein Quiz machen. Was ist am 28. September? Ja, sehr gut. Ja, ihr habt aufgepasst. Super. Aber jetzt haben wir genug Ansagen gehört. Jetzt wollen wir Gott anbeten und ihm Ehre geben, und zwar mit zwei Liedern. Einmal Du hast Erbarmen und dann Ein Leben gegeben. Und aus Respekt für Gott wollen wir uns erheben. Liebe Gemeinde, jetzt ist das Reich Gottes gekommen. Das ist die zentrale Message von Jesus gewesen. Wenn die Evangelisten seine Botschaft zusammenfassen und das nur mal so in einem Wort oder in einem Satz zusammenfassen wollen, was er so gepredigt und was er gelehrt hat, dann sagen sie, Jesus verkündigte das Reich Gottes. Also das war der Kern seiner Botschaft. Das Reich Gottes ist Gottes Gegenwart. Da, wo Gott gegenwärtig ist und wo er wirkt, wo er herrscht, das ist das Reich Gottes. Also wenn du vielleicht durch Pferden spazierst und auf einmal merkst du, Mensch, Gott ist da und Gott hat alles hier geschaffen, was ich sehe, und die Sonne, die scheint, das ist alles Gottes Werk, und du spürst so richtig, wie Gott dir gegenwärtig wird, weil du ihn erkennst, dann stehst du mitten im Reich Gottes. Oder in deinem Leben hat sich irgendwie so eine Spannung aufgebaut, irgendein Riesenproblem ist da aufgezogen und das löst sich, aber nicht, weil du das klug irgendwie angehst oder weil irgendwie du einen Plan hast, der dann aufgeht, sondern du merkst, Gottes Hand ist da im Spiel. Gott handelt. Und dann weißt du, das Reich Gottes nimmt hier vor meinen Augen Gestalt an, weil Gott handelt, weil er wirkt in meinem Leben, weil er herrscht, seine Herrschaft aufrichtet. Der Begriff allerdings, muss man auch sagen, Reich Gottes wird oft falsch verstanden. Gerade auch in nichtchristlichen Kreisen, Reich Gottes, ja, da denkt man so ans tausendjährige Reich und da denkt man auch gleich an Adolf Hitler und diese ganzen Vorstellungen, die damit einhergehen, also Macht und Gewalt und alle werden niedergeknüppelt, die nicht so glauben, wie wir glauben, und alle liegen auf dem Boden und es ist immer spektakulärer, kommt Gott rein und es glänzt und wir liegen alle auf dem Boden und wir werden geheilt von sämtlichen Krankheiten, ja. Der eine hat Bauchprobleme, irgendwie Verdauungsprobleme, weg sind sie. Der nächste hat ein Bein gebrochen und Gott zaubert das alles weg. Das ist das Reich Gottes. So denkt man oft intuitiv. Wenn wir das jetzt aber mal beiseite lassen, so diese menschlichen Vorstellungen, und wir schauen mal in die Bibel und gucken, was Jesus darüber sagt, in diesen Gleichnissen, ja, er macht das ja immer in Gleichnissen, merken wir, es ist genau das Gegenteil. Die Gleichnisse, die Jesus da über das Reich Gottes erzählt, sind banal, muss man sagen. Absolut banal. Das waren damals die Juden, das war eine Agrargesellschaft. Da waren so viele Bauern, das ist völlig anders als heute, da war jeder Zweite ein Bauer. So, und jetzt erzählt Jesus vom Reich Gottes. Und er sagt, das ist wie ein Bauer, der auf dem Feld geht und Samen ausstreut. Banal für die Juden, ja, das ist das Alltäglichste von der Welt. Oder da ist eine Frau, die backt ein Brot und mischt da ein bisschen Hefe runter. Es gibt nichts Normaleres als das. Also Jesus enttäuscht diese Erwartung komplett, dass das etwas Gigantisches ist, ja, was uns völlig aus der Bahn wirft, sondern er benutzt ganz alltägliche Beispiele. Auch in dem Text, den wir uns heute angucken wollen. Wir wollen uns ein Gleichnis über das Reich Gottes anschauen und mal durchdenken, was Jesus damit meint. Und zwar steht das im Matthäusevangelium, Kapitel 13. Da stehen ja sämtliche Gleichnisse über das Reich Gottes. Und zwar Vers 33 ist unser Predigttext, ein sehr kurzes Gleichnis. Matthäus 13, Vers 33. Und da lesen wir: Noch ein Gleichnis erzählte er Jesus ihnen. Wenn Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet, meine Bibelübersetzung paraphrasiert das, also da steht original, das Reich Gottes ist wie. Wenn Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet, ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau mengte eine Handvoll davon unter eine riesige Menge Mehl. Im Urtext steht da eine genaue Maßangabe, und zwar wäre das umgerechnet 20 Kilogramm Mehl. Also eine Frau nimmt eine Handvoll von Sauerteig, sowas, was heute Hefe ist, und mengt es unter 20 Kilogramm Mehl. Und er, also der Sauerteig, machte den ganzen Teig sauer. In diesem Gleichnis geht es darum, dass Gott uns verändert. Darauf zielt das Gleichnis ab, um auf Veränderung. Da haben wir diese Menge an Mehl, 20 Kilo. Ja, ist ja ein ganz schöner Haufen. Also diese Mehlpacken, die ihr da im E-Center kauft, das sind ja meines Wissens 500 Gramm, oder? Ein Kilo. Gut, dass ich euch habe, liebe Schwestern. Also ein Kilo, das heißt 20 solche Packen. So viel Mehl ist das. Und die nimmt eine Handvoll Sauerteig, das war, salopp gesagt, angeschimmeltes Brot oder vergorenes Brot. Da haben sich Bakterien gebildet und die wurden unter das Mehl gemengt, damit das so ein bisschen fluffiger wurde, das Brot. Also genau das, was heute die Hefe bewirken soll bei uns. Die Frau mengt das darunter unter 20 Kilogramm und das verändert diese 20 Kilogramm komplett. Ja, kleine Menge verändert diese große Menge Mehl. Es wird alles durchsäuert. Und das ist der zentrale Punkt dieses Gleichnisses, dass Gott dich verändern möchte. Und zwar geht es darum, dass dein altes Ich immer weiter stirbt und das neue ich benutze jetzt Worte, die Paulus gebraucht hat, der neue Mensch, Gestalt gewinnt. Paulus sagt, der Mensch, der nicht mit Gott lebt, das nennt Paulus den alten Menschen. Und dieser Mensch muss sterben. Das alte Ich, das ist ein Mensch, eine Seele, die verkrampft ist in Angst. Und zwar deswegen, weil er von Gott getrennt ist. Er weiß, dass er ohne Gott lebt. Zumindest unterbewusst weiß er auch, dass diese schützende Kraft, sein Schöpfer, nicht bei ihm ist und ihn nicht beschützt. Und deswegen kommt es immer wieder zu Angst. Dieses alte Ich fühlt auch einen großen Mangel. Es wurde ja geschaffen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Es wurde geschaffen, um in engster Verbindung mit Christus zu leben. Und es hat sich von Christus getrennt und von Gott getrennt. Und deswegen ist da ein tiefer Mangel in der Seele, was zu einem Egoismus und zu einer Gier führt. Man versucht, diesen Mangel zu stopfen, dadurch, dass man immer noch ein teureres Auto hat und immer noch mehr Geld verdient. Und man braucht immer mehr, weil es nie genug ist. Ja, man hat dieses Defizit und man weiß, es wird nicht kleiner. Und deswegen wird immer mehr reingehäuft, weil man nicht versteht, dass dieses Defizit allein von Gott gefüllt werden kann. Und das führt eben zu Verkrampfung. Man verkrampft sich in Angst, weil man spürt, dass Gott nicht da ist und man verliert sich in Gier und Egoismus, um dieses Defizit zu füllen. Und das schafft sozusagen den alten Menschen, den alten Adam, den von Gott abgefallenen Menschen, wie wir alle erst einmal starten in dieses Leben. Doch Jesus macht uns neu, wenn wir uns ihm anvertrauen. Und dann soll der neue Mensch auch Gestalt in uns gewinnen. Das heißt, wir spüren jetzt ja die Gegenwart Gottes. Wir wissen, dass Christus in unserem Herzen lebt, wenn wir ihn angenommen haben, wenn wir um Vergebung unserer Schuld gebeten haben. Und wenn das so in uns Raum gewinnt, ja, dann braucht man nicht mehr ängstlich sich an irgendwas klammern, weil man weiß, ich bin von Gott getragen. Ja, also die Angst, die uns vorher dominiert hat, kann langsam schwinden. Das ist natürlich ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht, aber das entwickelt sich langsam. Wir merken, dass Gott unseren Mangel ausfüllen kann. Wiederum, Stück für Stück, ja, nicht auf einmal, aber wir merken es. Wir merken, dass da eine Kraft und eine Liebe ist, die mich erfüllen kann. Und ich öffne mich dieser Liebe immer weiter. Und deswegen brauche ich nicht egoistisch zu sein. Ich kann meinen Egoismus langsam loslassen. Ich brauche nicht mehr immer mehr an Geld und an Autos und an was auch immer, sondern ich kann mich Gott öffnen. Und so gewinnt der neue Mensch Gestalt. Das sind jetzt die Begriffe von Paulus, die ich genannt habe. Jesus würde sagen, das Reich Gottes gewinnt in dir Gestalt, weil du Gott begegnest, du seine Gegenwart empfindest und deswegen umgestaltet wirst. Und Jesus sagt eben, das vollzieht sich durch dieses Gleichnis oder versucht das durch dieses Gleichnis deutlich zu machen. Da ist Sauerteig und der durchmengt diese 20 Kilogramm Masse an Mehl und verändert diese ganze Menge an Mehl. Und so möchte Gott dich und deine Umgebung, dein Umfeld verändern. Jetzt müssen wir uns mal so ein bisschen gedanklich in die Zeit von damals versetzen, um dieses Gleichnis noch mal ein bisschen tiefer zu verstehen. Jesus nimmt hier Sauerteig als Beispiel. Das hat für die Juden der damaligen Zeit einen ganz bestimmten Klang. Die haben das auf eine ganz bestimmte Weise verstanden. Nämlich als etwas, was profan ist, also was mit Gott erstmal gar nichts zu tun hat, ja, was sogar ein bisschen anrüchig ist und auf jeden Fall problematisch. Ihr erinnert euch an die Exodus-Geschichte, wo Gott sagt, zieht aus Ägypten, morgen geht's los und ihr schlachtet heute ein Passahlamm und ihr backt Brot. Und dieses Brot sollte ungesäuert sein. Ja? Kein Sauerteig sollte in diesem Brot sein. Und um an diesen Exodus zu erinnern, gab es im Tempel Schaubrote, die da aufgestellt waren. Und diese Brote waren natürlich ohne Sauerteig. Ja? Also Sauerteig gehört nicht in den Tempel. Sauerteig hat mit Gott nichts zu tun. Das ist die Welt, das ist das Profane. Wenn jetzt also Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie eine Handvoll Sauerteig, dann sagt er, dass Gott dich durch ganz alltägliche Dinge verändern möchte. Dass dieser Veränderungsprozess vom alten Menschen zum neuen Menschen, den ich eben aufgezeigt habe, dass der durch ganz alltägliche Dinge geschieht. Dass Gott durch ganz profane Sachen wirkt. Ich möchte gleich mal ein heikles Beispiel raushauen, und zwar Ehe. Ja, die Ehe. Wir starten in die Ehe mit einem sehr positiven Bild, will ich es mal nennen. Ja? Wir denken, die Ehe macht mich glücklich. Jetzt habe ich den Traummann gefunden, jetzt habe ich die Traumfrau gefunden. Es geht nur noch bergauf. Es wird Sonnenschein, genauso wie das Rosamunde Pilcher mir immer erzählt hat. Und die allermeisten von uns merken, na, so ganz einfach ist es nicht. Ne? Es gibt Höhen und Tiefen, es gibt viel Gutes, es gibt aber auch Probleme. Und nicht wenige sind auch frustriert und es kommt gerade auch in nicht-christlichen Kreisen, aber natürlich auch in christlichen Kreisen zu Scheidungen und wirklichen Ehekrisen und Problemen. Wenn wir das jetzt mal vom Hintergrund dieses Gleichnisses sehen, ja, dann bekommt das eine völlig andere Bedeutung. Dann geht es nicht darum, dass die Ehe dich glücklich machen soll, ja, sondern es geht darum, dass Gott durch deine Ehe dich verändern möchte. Also Gott hat dir ganz bewusst diesen Ehepartner an die Seite gestellt, der dir deine persönlichen Schwächen aufzeigt, der dir aufzeigt, was für falsche Erwartungen und Vorstellungen du hast, damit du dich von Gott verändern lassen kannst. Also da ist eine Frau frustriert und sagt, also was ist das für ein Mann? Ja, ich brauche Sicherheit. Ja, jede Frau braucht Sicherheit von ihrem Mann. Und jetzt habe ich da so jemanden, der gibt mir diese Sicherheit überhaupt nicht. Das hat er mir aber anders vorgespielt da beim ersten Date. Auf einmal kümmert ihn das gar nicht mehr, er nimmt mich gar nicht mehr in den Arm, wie ich mir das gewünscht habe. Und finanzielle Sicherheit, da ist er auch nicht so weit gekommen im Job, wie ich das gehofft habe. Er hat nicht geliefert, würde man heute sagen. Ja. Vom Hintergrund dieses Gleichnisses muss man sagen, Gott möchte dich vom Götzendienst befreien. Ja? Du hast deinen Ehemann vergöttert und denkst, der kann dir eine Sicherheit geben. Das ist Blödsinn. Kein Mensch der Welt kann dir Sicherheit geben. Nur Gott kann dir Sicherheit geben. Und du kommst mit dieser Illusion in die Ehe rein und denkst, da ist ein Mann, der mir Sicherheit geben kann. Götzendienst ist das. Und Gott möchte dich von diesem Irrtum befreien. Und er möchte dir helfen, dass du dich ganz auf ihn einlässt und dass du sagst, nein, nicht mein Mann kann mir Sicherheit geben, sondern mein Gott gibt mir Sicherheit. Ja? Und dann kann ich mit meinem Mann eine Beziehung führen, die vielleicht gesundet oder wo die Ehe ins bessere Fahrwasser kommt. Gott will dich durch solche alltäglichen Dinge verändern. Gerade auch durch schwierige Situationen und Herausforderungen, Dinge, wo wir sagen, nee, das kann Gott eigentlich so gar nicht gewollt haben. Ich hatte immer einen Pastorenkollegen, also der ist nach wie vor am Leben, aber der ist jetzt in einem anderen Landesverband. Aber der, mit dem bin ich zu den Pastorenfrühstücken ab und zu mal gefahren. Und der hatte ein behindertes Kind, Down-Syndrom hatte seine Tochter. Und die ist auch immer mitgekommen, weil die auch betreut werden musste, war damals, ich glaube, schon 15, 16 Jahre alt. Und da habe ich mich mit ihm mal drüber unterhalten. Und ich war tief beeindruckt darüber, wie positiv er darüber gesprochen hat, über diese Situation. Ja? Wo man ja denken würde, also der würde klagen, der würde sich als Opfer sehen, der sagt, wie kann das sein, ich bin Pastor, ich habe mein Leben hier gegeben für den Herrn der Welt, ja? Wie wir gesungen haben. Und jetzt kriege ich eine behinderte Tochter, also wo sind wir denn hier, was ist das für ein Gott, also der sein eigenes Personal so behandelt. Das macht ja nicht mal mehr der E-Center oder so. Aber er hat das ganz anders dargestellt, er hat das ganz anders gesehen. Er hat gesagt, meine Tochter hat mir und meiner Frau gezeigt, was wirklich wichtig ist im Leben. Wir freuen uns über kleine Dinge, wenn die mit 14 lernen, einen Computer zu bedienen. Das ist für uns ein Erfolg, wo wir Gott dankbar sind. Wir sehen so kleine Dinge, ja, wenn sie lächelt. Und wir können sogar was von ihr lernen, weil die macht sich keine erwachsenen Sorgen und irgendwelche komischen Gedanken, sondern die ist da im Hier und Jetzt und freut sich über kleine Dinge. Das hat uns gesegnet. Auch so ein Beispiel, ja, wie Gottes Reich Gestalt gewinnt durch profane Dinge, die wir überhaupt nicht mit Gott in Verbindung setzen würden, eher sogar kritisch sehen würden und sagen, ja, wie kann das sein, dass Gott das zulässt? Also das will uns Jesus hier vermitteln. Jetzt müssen wir aber über eine ganz wichtige Sache nochmal sprechen und nachdenken gemeinsam. Denn es ist jetzt natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass wir uns so in Traumtänzerei verlieren, ja, und sagen, oh, ist das ja alles toll und meine Ehe ist schlecht und ich werde dann super gläubig und wenn ein behindertes Kind geboren ist, das ist ja Hurra, dann wirkt ja Gott. So ist es ja nicht. Es ist ja eigentlich so, dass schwierige Ehen Menschen auch kaputt machen. Viel häufiger wahrscheinlich. Ja? Es ist so, dass Eltern verzweifeln, wenn ihre Kinder auf die falsche Bahn kommen und vielleicht drogenabhängig werden oder man hat eine schwierige Situation auf der Arbeit und man wird da gemobbt und das macht einen psychisch kaputt und man hat noch Jahre später damit zu kämpfen, das irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Wir müssen uns also fragen, warum gelingt das manchmal, dass Gott uns verändert oder dass manche Menschen verändert werden und andere nicht? Warum zerbrechen manche daran, dass sie ein behindertes Kind haben und andere werden dadurch gesegnet? Warum? Und das ist Gnade, ne? Dass das so geschieht. Das ist nicht etwas, was man vielleicht von sich aus machen kann, aber ich will euch den entscheidenden Faktor nennen, warum das in der einen Sache gelingt und in der anderen Sache nicht. Und dieser entscheidende Faktor ist deine Einwilligung, dein Zustimmen, ja, dein Einverständnis. Dass du die Situation annimmst und nicht haderst, und sagst, das darf so nicht sein, es kann nicht sein und dass du in diesem Hadern stecken bleibst. Natürlich gibt es eine Zeit des Haderns. Ja, wenn man ein Kind bekommt und das ist nicht gesund, dann sagt man nicht, juhu, es ist genauso, wie ich es wollte. Aber das ist nach einer Zeit des Haderns, dass man umstellt und sagt, gut, es ist so, wie es ist. Und jetzt möchte ich, dass Gott mir hilft, damit umzugehen. Ich möchte daran wachsen und daraus lernen. Mein Pastorenkollege hätte sich in sein Zimmer verkriechen können und sagen können, einem solchen Gott möchte ich nicht mehr dienen, ja, der mir ein behindertes Kind schenkt. Ich möchte nicht für einen Gott tätig sein und seine Liebe verkünden, wenn ich ja in meiner Familie sehe, dass er diese Liebe gerade nicht für mich und meine Familie hat. Hat er aber nicht gemacht. Vielleicht hat er es zu Anfang gemacht, ja, und das ist völlig menschlich und er ist so gestartet. Aber er ist zu einem Punkt gekommen, wo er gesagt hat, ich nehme das an. Ich nehme es an, wie es ist. Ich möchte nicht dagegen anarbeiten, sondern ich möchte mich verändern lassen. Ich möchte schauen, was Gott mir jetzt in den Weg legt, damit ich das hinkriege. Ich möchte auf die kleinen Erfolge sehen. Ich möchte auch meine Einstellung, was Erfolg überhaupt ist, ja, das möchte ich mal hinterfragen, ja. Wir sagen einfach, ja, Erfolg ist, wenn du 3 gesunde Kinder hast. Wer sagt das? Wer legt das so fest? Das machen wir. Ja. Ob das wirklich so ist, das hängt sehr an der Situation. Also das ist der Schlüssel. Ja. Wenn wir dieses Gleichnis ernst nehmen wollen, dann müssen wir das berücksichtigen. Denn wir haben ja ganz viele Sauerteige in unserem Leben. Ist ja, bei jedem von uns gibt es ja irgendwas, wo wir sagen, nee, also das finde ich jetzt nicht gut. Das hätte ich anders gemacht. Ich verstehe auch nicht, was das mit Glaube zu tun hat, warum ein Kind Gottes mit sowas sich rumschlagen muss. Es kann zu einem Segen werden, wenn wir uns von Gott die Kraft geben lassen, wenn wir bereit sind, es anzunehmen und es mit einem Ja positiv zu begegnen. Das Reich Gottes ist nahe, sagt Jesus. Ihr täuscht euch, wenn ihr meint, Gott ist weit weg oder so. Das ist Quatsch. Gott ist da, er wirkt. Das Problem ist, warum viele das nicht verstehen oder das nicht sehen, weil er durch so ganz profane, alltägliche Dinge wirkt. Gott wirkt, aber nicht so, wie wir denken. Er wirkt nicht, um uns erfolgreicher zu machen. Ja, noch mehr Geld, noch mehr Status, noch mehr Prestige. Nein, er wirkt, um uns zu verändern. Er möchte, dass dieser alte Mensch, der in Angst erstarrt ist und der egoistisch ist und der an sich denkt, dass der in den Tod gegeben wird, dass der sich auflöst und dass der neue Mensch, ein neuer Charakter entsteht, der auf Gott ausgerichtet ist, der von Gott her lebt und deswegen Liebe ausstrahlen kann. Gott will dich verändern. Wie? Durch gewaltige Wunder? Durch so Fingerschnipswunder? Ja? Jeder, der ein Problem hat, kommt nach vorne, ich lege die Hände auf und gut ist? Nein, so nicht. Sondern durch ganz profane Dinge. Durch das Problem, was gerade in deinem Leben ist. Ja? Muss ja nicht ein großes Problem sein. Ja? Kann ja auch so ein ganz alltägliches sein. Dadurch möchte Gott dich verändern. Und es gelingt dann, wenn du diese Herausforderung annimmst. Wenn du nicht sagst, das will ich gar nicht, sondern du sagst, doch, es ist so, wie es ist. Ja? Es gibt nur dieses eine Leben, was ich habe, und das ist hier und jetzt, und es ist genauso, wie es ist. Alles andere sind irgendwelche Fantasiesachen, die wir uns ausspinnen. Und es ist überhaupt nicht gut, das miteinander zu vergleichen. Es ist, wie es ist. Und Gott ist hier und möchte mir helfen, in diesem Leben zurechtzukommen und in diesem Leben zu wachsen. Wer das weiß, wer weiß, dass Gott so wirkt, der kann einwilligen in diese vielen kleinen Sauerteige, die in unserem Leben da sind. Und er kann zustimmen. Und wenn wir das tun, dann werden wir sehen, wie eine Hand voll Sauerteig 20 Kilogramm Mehl durchsäuert. Dann werden wir erleben, wie Gottes Reich in unserem Leben Gestalt gewinnt. Amen. Lasst uns eine Gebetsgemeinschaft haben. Das Reich Gottes ist nah, sagt Jesus. Das heißt, Gott ist gegenwärtig. Wir wollen zu ihm in Kontakt treten, beten, laut oder leise könnt ihr das machen, wie immer. Denkt vielleicht an die heutige Wahl oder denkt an irgendwelche Sachen, die euch auf dem Herzen liegen. Und wir wollen das Ganze zusammenfassen dann mit dem Vater unser. Lasst uns beten. Lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten und wir stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleib bitte stehen und wir singen gemeinsam das Lied »Ich lieb dich, Herr«. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. nehmen Platz. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche und wir lassen den Gottesdienst ausklingen mit einem Instrumentalstück.